Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hey, schön euch zu sehen. Euch da oben geht's auch gut? Braucht ihr ja gar nicht so zu verstecken auf der Empore. Wir sind in den Jesus Stories, weil die Geschichten von Jesus einfach die besten sind. Und ich habe heute Morgen eine Geschichte mitgebracht. Und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten von Jesus, okay? Also du musst die auch lieben. Und es ist mein Gebet, dass der Heilige Geist heute Morgen zu uns spricht, dass er uns ganz neu ermutigt, dass er uns anfeuert, dass er uns erquickt und uns vielleicht auch herausfordert. Und wir machen heute Morgen Folgendes. Hast du schon mal einen kleinen Fahrplan? Wir lesen zuerst den Text. Dann schauen wir uns den Höhepunkt der Geschichte gemeinsam an. Und dann predige ich über den Anfang der Geschichte. Okay? Ist es kompliziert? Ja, ein bisschen. Wir sind aber auch nicht im Kindergottesdienst hier. Wir sind bei den Erwachsenen. Da musst du wach sein. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie mit mir auf. Markus Evangelium Kapitel 2. Markus Kapitel 2 oder schau einfach auf die Leinwand. Da heißt es, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkam. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was für eine heftig großartige Geschichte, oder? Der Titel für heute Morgen lautet, falls du mitschreiben möchtest, und ich würde es dir wärmstens empfehlen, aufgeben ist auch keine Option. Aufgeben ist auch keine Option. Komm, wir machen mal wieder dieses Nachbarspiel. Dreh dich mal zu deinem Nachbar um und ruf ihm zu, aufgeben ist auch keine Option. Streck dabei so deine Faust in die Luft, als würdest du es wirklich glauben, was du da sagst. Wer von euch ist damals gerne ins Kino gegangen? In den frühen 2020ern. Kino ist zurzeit ja verboten, aber weil wir Kino lieben, begehen wir heute Morgen eine kleine List. Vorausgesetzt, ihr behaltet es für euch, okay? Versprochen? Kino ist verboten, aber Gottesdienst ist erlaubt. Das heißt, Kino im Gottesdienst. Lehn dich mal zurück, mach's dir bequem, mag irgendjemand ein Eis? Kevin, Film ab.
gambled at least.
Harry! Is he in danger?
I don't know. No, I don't think so.
He's got room in there?
Yes.
Can you believe we're really here for this?
Yes.
You teach? Answer me.
If you are willing, Rabbi, you know you can.
Hey, I'm talking to you. By whom do you teach? Certainly not the authority of any rabbi from Nazareth. Where did you study?
Your faith is beautiful. Son, take heart. Your sins are forgiven. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Right. But I ask you, which is easier to say? Your sins are forgiven, or rise up and walk? It's easy to say anything, no? But to show you, and so that you may know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins, I say to you, my son, rise. Pick up your bed.
Nach Kapharnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Gesundheit. Jesus war zurück in seiner Nachbarschaft, in der Stadt Kapharnaum. Die lag am See Genezareth, so im Nordwesten. Und in Matthäus 4 lesen wir, in dem Moment, als Johannes der Täufer gefangen genommen wurde, zog Jesus zurück in seine Heimat, verließ er Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das heißt, Kapharnaum, diese Stadt, wo diese Szene spielt, war das neue Zuhause von Jesus. Und man vermutet, dass dieses Haus, das ihr eben gesehen habt, dass es das Haus von Andreas und Petrus ist. Wenn du das Kapitel vorher liest, dann verstehst du warum, weil Jesus da kurz vorher die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Also man geht wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Was zog die Menschen zuallererst an? Jesus predigte das Wort Gottes. Es ist bis dahin noch kein Wunder geschehen. Die Predigt zog die Leute an und nicht das Wunder, das gleich geschehen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte so gern Jesus mal predigen hören. Diese Predigten müssen unglaublich gewesen sein. Er braucht keine Wunder oder Filmclips oder Sonstiges, um seine Anziehungskraft zu steigern. Er predigte einfach das Wort Gottes. Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Damit ist Jesus gemeint, er predigte sich selbst. Er predigte darüber, dass die Leute umkehren sollen, weil das Reich Gottes angebrochen ist, weil er als der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist. Und das macht er auch hier in diesem Haus von Petrus. Und dann kommen plötzlich diese vier Männer mit einem Gelähmten. Und hier müssen wir kurz stehen bleiben. Ein Gelähmter wird getragen. Das heißt, er ist unfähig zu laufen, vermutlich ist er querschnittsgelähmt. Was war die Ursache für seine Lähmung? Wie lange ist er schon gelähmt? Wer am alles in der Welt sind diese vier Typen? Keine Ahnung. Die Bibel schweigt darüber. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass hier vier Kerle sind, die ihren gelähmten Freund vermutlich durch die halbe Stadt schleppen, um ihn zu Jesus zu bringen. Und sie haben ihren Freund irgendwo eingesammelt. Mit Sicherheit hatte der Gelähmte schon von Jesus gehört. Und samt seinem Bett, seiner Liegematte, auf der der Kerl Tag und Nacht liegt, haben sie ihn eingepackt und laufen in Richtung diesem Haus, wo Jesus gerade am Predigen ist. Und sie tragen ihren Freund, weil sie glauben, weil sie davon überzeugt sind, dass Jesus ihn anrühren kann. Und ich glaube, dass ihr Glauben den Glauben des Gelebten angesteckt hat und dass Erwartung sich in ihm breit gemacht hat. Er wurde vorfreudig, aber irgendwie auch aufgeregt, so innerlich ganz hippelig. Und dann kommen sie an, nach diesem Kraftakt, und dann ist da kein Durchkommen. Was für eine Enttäuschung. Keine Chance, zu Jesus zu kommen. So viele Menschenmassen auf der Straße, alle drängen sich immer dichter zu diesem Haus. Wahrscheinlich haben sie nicht mal mehr die Haustür erkannt. Keine Chance, da durchzukommen. Was denkst du, was dem Gelähmten in diesem Moment durch den Kopf ging? Als er sieht, okay, das wird wohl nichts. Was wäre dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Jungs, ich habe euch gesagt, dass das nichts wird. Männer, bitte bringt mich einfach wieder nach Hause. Ich denke nicht, dass es Gottes Wille ist, dass ich heute geheilt werde. Wenn Gott es wollte, dann wäre doch der Weg frei. Die Türen sind zu. Da ist kein Durchkommen. Ich danke euch für eure Freundschaft. Aber ich würde jetzt wirklich gern allein sein. Aber ihr Lieben, diese vier Kerle sind keine gewöhnlichen vier Kerle. Genauso wie diese Botschaft nicht für jeden ist. Diese Botschaft ist nicht für die, die den Livestream stoppen, nur weil das WLAN mal ein bisschen ruckelt. Oder für die, die sonntags nicht in den Gottesdienst kommen, weil die Außentemperatur nicht stimmt. Nicht für die, die das Handtuch werfen, nur weil es mal anstrengend wird. Oder die Gott in Frage stellen, weil sie ihn mal zwei Wochen nicht spüren. Diese vier Männer sind nicht gekommen, um wieder umzukehren. Sie haben ihren Freund nicht durch die halbe Stadt geschleppt, um enttäuscht zu werden. Sie steigen nicht in den Ring, um nach der ersten Runde das Handtuch zu werfen. Sie sind sicherlich alle Optionen durchgegangen, aber aufgeben war keine davon. Und dann haben sie so ihre Köpfe zusammengesteckt. Okay, Jungs, was machen wir? Und dann haben sie geflüstert und haben Pläne geschmiedet. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie geflüstert haben. Wie hättest du reagiert, wenn du als Gelähmter auf dem Boden sitzt und über dir beratschlagen sich deine Freunde, wie sie dich durch ein Dach abseilen? Sie haben 100% geflüstert. Und dann gibt es so diesen, jeder kennt ihn, dieser Kerl mit den verrückten Ideen. In jedem Freundeskreis ist er zu finden. Und er sagt so, hey Jungs, ich habe eine Idee, was haltet ihr davon, wenn wir ihn einfach durch das Dach abseilen, durch das Dach. Und er, der Gelähmte, hört nur Dach und er sagt so, wow, 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 Jungs, bringt mich nach Hause, nach Hause. Eine kleine Randnotiz, erzähl nicht jedem von deinen Plänen. Manchmal ist es leichter, im Nachhinein Entschuldigung zu sagen, als im Vorfeld um Erlaubnis zu bitten. Zum Glück sind die Kinder im Kindergottesdienst, sonst hätte es Ärger gegeben für diesen Satz. Schreib's dir auf. Und dann sagen sie so, schau, wir haben eine Idee. Wir bringen dich aufs Dach. Aufs Dach? Seid ihr eigentlich komplett verblödet? Ein Gelähmter auf einem Dach. Das ist der Beginn von einem schlechten Witz. Was soll das? Wollt ihr Jesus da hochbringen oder was? So ähnlich. Wir gehen jetzt erstmal hoch und dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall hat man für da eine bessere Aussicht. Und vielleicht hören wir Jesus sogar. Vielleicht hören wir, was er sagt. Wäre doch cool, oder? Es gibt zwar keine offene Tür, aber es gibt ein geschlossenes Dach. Die größten Möglichkeiten dieses Lebens sind nicht immer die offensichtlichsten. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Sie sind tatsächlich aufs Dach hoch. Vermutlich war es ein Flachdach. Jesus lehrte im Erdgeschoss, das heißt, wir können davon ausgehen, es war ein einstöckiges Haus. In Lukas 5 steht die gleiche Geschichte, da ist von einem Ziegeldach die Rede, also gehen wir einfach davon aus, es ist ein Ziegeldach. Und dann gibt es so diesen, den es übrigens auch in jedem Freundeskreis gibt und in jeder Serie mit 4 Leuten, diesen Nerd, okay? Der Kerl, der den Rucksack immer ganz oben trägt. Und er überlegt so, okay, wir wollen ihn durchs Dach abseilen. Wir wollen, dass er vor den Füßen von Jesus landet. Das heißt, wir müssten, okay, 20 Quadratmeter Grundfläche, Satz für Haus, geht halt durch die Mitternachtsformel. Heute Morgen gab es Müsli zum Frühstück. Hier müssen wir durch. Wenn wir hier durchgehen, dann landet er direkt vor den Füßen von Jesus. Und dann deckten sie die Ziegel ab und schlugen vermutlich noch eine Decke aus Lehm und Stroh durch. Was denkt ihr, wie es dem Gelähmten zu der Zeit ging? Seine Freunde reißen das Dach auf und er blickt so, was hier eigentlich los ist. Jungs, seid ihr eigentlich komplett überzuckert? Meint ihr, dass der Gelähmte da Lust drauf hatte? Meint ihr, der Kerl, der seit Jahren im Dreck rumliegt, weder laufen noch tanzen kann, keine Perspektive im Leben hat, strotzt so vor Selbstvertrauen, dass er scharf drauf ist, durch ein Dach abgeseilt zu werden, um in einer Menschenmasse im Mittelpunkt zu liegen? Ich glaube nichts. Und die 4 Freunde diskutieren miteinander. Da ist dieser, der Verrückte mit den verrückten Ideen, da ist da der Nerd, der den Rucksack immer ganz oben trägt. Dann ist da dieser Starke in jedem Freundeskreis, der zugegebenermaßen nicht immer der ganz Hellste ist, der einfach dieses Dach aufreißt. Und dann ist da noch so dieser, kennst du vielleicht auch aus deinem Freundeskreis, so den Ängstlichen, den Vernünftigen. Es gibt ihn immer, der Sicherheitsbeauftragte. Und er sagt so, Jungs, seid ihr ganz sicher, dass wir das machen? Seid ihr sicher, dass die Konstitution dieser Matte dafür ausgelegt ist, dass wir Menschen darauf abseilen? Was ist, wenn er das Gleichgewicht verliert? Was ist, wenn uns das Seil aus der Hand rutscht und der Freund gar abstürzt und der Nerd so, was soll schon passieren? Er ist Gelähmte. Er merkt es nicht mal, wenn seine Beine brechen. Und bevor der Gelähmte sich zu Wort melden kann, verschwindet er durch diese Öffnung, durch dieses Dach und wird ins Wohnzimmer von Petrus abgeseilt. Ich liebe diese Geschichte. Vielleicht merkst du es. Ich liebe diese 4 Freunde. Umgib dich mit Freunden, die dich, wenn es sein muss, bis vor die Füße von Jesus tragen. Sei selbst ein Freund, der andere zu Jesus trägt. Freundschaften sind so wichtig. Glaube muss gemeinsam gelebt werden. Wenn du denkst, du brauchst niemanden und Glaube ist nur was für dich persönlich, weißt du, was dann passiert? Du wirst komisch. Und dann bist du einsam Und weil du komisch und einsam bist, wirst du noch komischer. Wir brauchen Menschen, die an uns feilen, die uns formen, die uns herausfordern. Eisen schärft Eisen, wie ein Mann den anderen schärft. Steht schon in Sprüchen. Wir brauchen Freunde mit verrückten Ideen. Wir brauchen Freunde, die anpacken. Wir brauchen Freunde, die mehr in der Birne haben als wir. Wir brauchen Freunde, die ihre Bedenken äußern dürfen. Und um solche Freunde zu finden, müssen wir es lernen, so ein Freund zu sein. Und die Freunde seilen den Gelähmten in das Wohnzimmer von Petrus ab. Noch eine kleine Randnotiz. Stell dir vor, wie diese Szene aus dem Erdgeschoss aussah. Jesus ist am Predigen und plötzlich reißt einer das Dach von deinem Wohnzimmer auf. Ey, und das ist das Haus von Petrus. So. Also wissen wir, wer Petrus ist? Das ist der mit der kürzesten Zündschnur von allen. 3 Jahre später, als er schon richtig heilig unterwegs war, hat er im Garten Gethsemane einem das Ohr abgeschlagen, ohne auf das Ohr gezielt zu haben. So, Petrus, er steht in seinem Wohnzimmer und dann sieht er, wie das Dach, und ich glaube, er ist komplett ausgerastet und Jesus packt ihn so am Ärmel. So, Petrus, Kephas, beruhig dich, ich mache den Kerl gesund und dann repariere ich dein Dach, ich bin Zimmermann. Mach dir keine Gedanken. Und dann liegt dieser Gelähmte vor den Füßen von Jesus. Ihre Berechnung ging auf, ihr Plan ging auf. Was für eine Energie, was für ein Glaube, was für eine Hartnäckigkeit, was für ein Mut, was für Vorbilder. Ey, und ich will dich anfeuern, gib nicht auf, auch wenn die Türen zu sind. Die großartigsten Möglichkeiten dieses Lebens sind nicht immer die offensichtlichsten. Wenn du ein Ziel auf dem Herzen hast und da Jesus drin ist, dann geh durch das Dach, wenn es sein muss. Lass dich nicht unterkriegen. Du bist nicht gekommen, um wieder enttäuscht zu werden. Du betest seit Jahren für irgendetwas und es ist noch nichts passiert. Dann mach weiter. Du stehst noch nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Dann gib nicht auf, was auch immer die Sache ist, die dich am meisten beschäftigt. Was auch immer der Berg in deinem Leben ist, der unüberwindbar erscheint, wenn da Jesus drin ist, dann lass nicht locker. Nur weil da augenscheinlich kein Durchkommen ist, heißt das nicht, dass Gott nicht will, dass du durchbrichst. Kein blinder Optimismus. Kein auf die Brust trommeln und gib niemals auf. Wenn du versuchst, ein totes Pferd zu reiten, dann ist das Dümmste, was du tun kannst, nicht aufzugeben. Aber wenn da noch ein Herz schlägt, dann ist da noch Hoffnung. Und wenn da noch Sauerstoff durch die Lungen strömt, dann ist es noch nicht vorbei. Denkt an die Witwe und den Richter im Neuen Testament. Die Witwe nervt diesen Richter so lange, bis sie endlich Recht bekommt. Denkt an den Freund, der um Mitternacht kommt und an die Tür klopft und um Brot bittet. Er nervt seinen Kumpel so lange, bis er die ganzen Kinder aus dem Bett schmeißt und endlich die Tür aufmacht. Denkt an Jakob im Alten Testament, der mit Gott ringt, der ihn festhält und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Es ist eine einfache Botschaft und die möchte ich in dein Herz hämmern. Wenn Jesus da drin ist und alle Türen zu sind, dann reiß das Dach auf. Lass nicht locker. Hör nicht auf zu glauben. Dein Glaube kann den Sohn Gottes beeindrucken. Dein Glaube kann den Sohn Gottes beeindrucken. Vers 5. Als Jesus Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was allein in diesem kurzen Vers steckt, ist unfassbar. Schau, die Freunde kommen mit der Erwartung, dass ihr Freund gesund wird. Und jeder in diesem Haus spürt, okay, da liegt ein Wunder in der Luft. In dem Film haben sie so gesagt, heile ihn, heile ihn, heile ihn. Und dann liegt der Kerl vor den Füßen von Jesus und Jesus, was macht er? Er vergibt seine Sünden. Jesus, er kann nicht laufen. Ich glaub, er ist nicht hier, dass du seine Sünden, sondern ich glaube, er wird gern wieder laufen können. Ich glaube, deswegen ist er hier. Er wird gern wieder laufen können. Und Jesus macht durch die Aktion, dass er zuerst seine Sünden vergibt, unmissverständlich klar: ein reines Herz zu haben ist wichtiger als gesund zu sein. Er widmet sich zuerst dem Wichtigsten. Aber warum vergibt er ihm, als er ihren Glauben sah? Seid ihr da auch drüber gestolpert? Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Ich meine, die Bibel lehrt uns, dass wenn wir persönlich an Jesus glauben, dass wir errettet werden, oder? Und hier steht, als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Das ist doch eine Spannung, oder? Wie ist das theologisch zu erklären? Und ich habe folgende Schlüsse daraus gezogen. Erstens, Jesus kann vergeben, wem er will. Er entscheidet, wem er Gnade erweist. Er ist der Sohn Gottes. Es ist sein ureigenstes Recht, Menschen zu vergeben. Und meine Erwartung, meine Bedenken, meine Erfahrung, meine Theologie, meine Prägung schreiben dem Sohn Gottes nicht vor, wem er vergeben darf und wem nicht. Deine sollten es auch nicht. Zweitens, lesen wir hier nicht, dass der Gelähmte nicht glaubte. In der Aussage, als Jesus ihren Glauben sah, kann genauso der Glaube des Gelähmten mit gemeint sein. Und dennoch steht hier unmissverständlich, auch in den anderen Übersetzungen, als Jesus ihren Glauben sah. Das heißt, der Akzent der Aussage liegt auf dem Glauben der Freunde, oder? Sonst hätte da ja auch stehen können, als Jesus seinen Glauben sah. Aber hier steht, als Jesus ihren Glauben sah. Der Glaube der Freunde liegt im Fokus. Der Glaube der Freunde, der in dieser verrückten Vorgehensweise zum Vorschein kommt, beeindruckt Jesus. Beeindruckt ihn so sehr, dass er seine Predigt unterbricht, seinen geplanten Tagesablauf über den Haufen wirft, die nervigen Pharisäer links liegen lässt und seine Aufmerksamkeit den Sünden und Gebrechen dieses gelähmten Mannes widmet. Was für einen Schluss ziehen wir daraus? Dein Glaube kann den Glauben anderer entfachen. Dein Glaube kann andere in Brand stecken. Dein Glaube kann den Sohn Gottes beeindrucken. Freunde, wenn wir diese Erkenntnis nicht nur mental kapieren, sondern wenn wir anfangen, diese Erkenntnis zu leben, dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Dein Glaube kann größere Auswirkungen haben, als du dir es vorstellen kannst. Dein Glaube kann den Glauben anderer entfachen. Dein Glaube kann den Sohn Gottes beeindrucken. Dein Glaube kann bewirken, dass der Sohn Gottes seine Pläne über den Haufen wirft und seine Aufmerksamkeit deinen Nachbarn, deinen Freunden, deinen Kollegen, deiner Familie widmet. Brennen wir so sehr für Jesus, dass wir ein Leben führen, das Glauben anderer entfacht? Sind wir so ein Freund, der in dieser verrückten Zeit voll Hoffnungslosigkeit, voll Glaube ist und voll Hoffnung ist und andere zu den Füßen von Jesus trägt? Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Christ, du kannst gerne schon ein bisschen im Hintergrund zupfen. Wir kommen zur Landung. Noch eine letzte Erkenntnis für heute Morgen, die mich am Freitagnachmittag unglaublich gecatcht hat. Jesus hat viele geheilt. Und es gibt einige, die mit Namen genannt wurden. Wir lesen von dem Lazarus. Thilo hat letzte Woche gepredigt über die Tochter des Jairus, die geheilt wurde. Dann lesen wir in Markus 10 von einem blinden Bettler am Straßenrand namens Bartimäus, der Sohn des Timäus. Der Name unseres Gelähmten wird nicht erwähnt. Der Name seines Vaters wird nicht erwähnt. Habt ihr euch gefragt, warum? Ich glaube, weil niemanden sein Name interessiert hat. Dieser Gelähmte war ein Nobody. Keine Ahnung, was er für ein Schicksal hatte, keine Ahnung, ob er überhaupt Eltern hatte, er war ein Niemand. Ein Niemand, der sich nicht bewegen konnte. Ein Niemand, der Tag und Nacht hoffnungslos im Staub rumlag. Ein Niemand, der in sich selbst gefangen war. Ein Niemand, der so unwichtig war, dass keiner der Autoren des Neuen Testaments seinen Namen auch nur erwähnt oder im Nachhinein herausfinden wollte. Was denkt ihr, was mit diesem Mann passiert ist, als Jesus zu ihm runtergegangen ist, ihm in die Augen schaut und zu ihm gesagt hat, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn. Ein Satz, der das Leben dieses Kerls komplett verändert hat. Ein Niemand wird zu einem Sohn. Einer, der in sich selbst gefangen ist und sich nicht bewegen kann, wird geheilt und zu einem Tänzer vor dem Thron Gottes. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, dass keiner von uns irgendetwas verdient hat. Dass sich eigentlich keiner für dich interessiert. Dass auch du und ich in uns selbst gefangen sind und aus dieser Situation niemals von alleine rauskommen. Und ich möchte dich daran erinnern, dass es in deinem Leben 4 Freunde gab. Vielleicht eine Mutter, die jeden Abend mit dir gebetet hat. Vielleicht eine Oma, die immer wieder vom lieben Heiland erzählt hat. Vielleicht Freunde, die dich einfach mal mitgeschleppt haben. Vielleicht irgendjemand, der dir diesen YouTube-Link geschickt hat. Vielleicht irgendeine Predigt, die dein Leben verändert hat. Es gab Freunde, die dich getragen haben vor die Füße von Jesus. Und aus dieser Situation, wo du selbst nicht rauskommst, da ist ein Sohn Gottes, der den Himmel verlassen hat, auf die Erde kam, ein perfektes Leben geführt hat und durch seinen Tod am Kreuz zu dir durchgebrochen ist. Und er steht vor dir und er sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Was könnten wir tun, als unser ganzes Leben vor ihm niederzulegen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich möchte dich bitten, dass du mit mir aufstehst. Ich würde gerne noch beten und dann werden wir gemeinsam, beziehungsweise die Band wird noch Lieder singen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben mit Gott zu reden und dass du ihm antwortest. Und ich möchte dich anfeuern, wenn es da in deinem Leben einen Berg gibt, der scheinbar unüberwindbar erscheint, dann wirf nicht das Handtuch, nur weil da kein Durchkommen ist. Die größten Möglichkeiten dieses Lebens sind nicht immer die offensichtlichsten. Und auch wenn da keine offene Tür ist, dann ist da ein geschlossenes Dach. Und wenn da Jesus drin ist, dann möchte ich dich anfeuern, dass du die Ziegel abdeckst. Dass du ausholst und diesen Lehm und dieses Stroh durchbrichst, um zu Jesus zu kommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der sich auf seinem Thron gemütlich macht und wartet, bis die Leute durch gute Werke irgendwie zu dir kommen, sondern dass du ein Gott bist, der sich klein gemacht hat, der uns entgegenläuft. Dass du ein Gott bist, der in unserem Leben die Ziegel abgedeckt hat und zu uns durchgebrochen ist. dass du an dem Kreuz gestorben bist, wo wir eigentlich aufgrund unserer Verfehlung, aufgrund der Schuld, die uns von dir trennt, hätten hängen sollen. Und Jesus, wir wollen dir heute Morgen ganz neu sagen, du bist großartig. Jesus, wir wollen dir ganz neu sagen, wir lieben dich. Und wir sind unfassbar dankbar für das, was du für uns getan hast. Und wir wollen dir ganz neu sagen, Herr, dass wir neuen Mut schöpfen wollen. Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen nicht locker lassen. Wir wollen dieser Freund sein, der andere vor deine Füße trägt. Und wenn du heute Morgen hier bist und du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, aber du merkst, dass er gerade an dein Herz klopft, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne kommst. Und dann zeigen wir dir, wie man mit Jesus unterwegs ist. Wir wollen noch ein Lied singen. Die Band will ein Lied singen.